So soll heute fürderhin stattfinden der zweite Teil des Textes des Sergei Karaganow, Doktor der Geschichtswissenschaften, verdienter Professor, wissenschaftlicher Leiter der Fakultät für Weltwirtschaft und Weltpolitik an der Nationalen Forschungsuniversität Hochschule für Wirtschaft, Ehrenvorsitzender des Präsidiums des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik Russlands. Sein Text, wie Russland im neuen Weltkrieg gewinnen kann, 8 Punkte.
Und nun das Dossier.
Zuvor soll es aber auch heute in die Geschichte gehen. 2018 ein Interview von Wladislav Sankin mit Karaganow, aufgezeichnet für Russia Today, zu finden auf der US-amerikanischen Plattform Odyssey, auf der auch wir von Radio Marabu unseren täglichen Beitrag zur Meinungsvielfalt leisten.
Die Welt wird in 10, 15, 20 Jahren eine andere sein. Und wir müssen in aller Ruhe in diese Welt eintreten. Es wird da kein westliches System mehr geben. Alles wird ganz anders sein.
Da, liebe Schlagerfreunde, sind wir ja schon viel näher dran. Karaganow, 2018 zur Europäischen Union.
Ich hoffe und ich glaube, dass die EU nicht zusammenbrechen wird, sondern auf ein Basisniveau herabsinkt. Die untragbare Bürde, die Deutschland geschultert hat, hat Deutschland dazu veranlasst, die antirussische Sicht zu übernehmen. Die Sanktionen sind für 80% eine Art Krampe, die die EU zusammenhält, die bei den meisten anderen Fragen auseinanderfällt. Wir wissen das ganz genau und in privaten Gesprächen geben unsere deutschen Kollegen das offen zu. Aber ich denke, dass Deutschland in ein paar Jahren neue Entscheidungen treffen muss. Aber im Gegenteil zu unseren deutschen Kollegen werde ich Ihnen keine Ratschläge erteilen. Ich erinnere mich, dass wenn man jemandem in einer schwierigen Lage etwas zu empfehlen versucht, es schlecht wahrgenommen wird. Die Deutschen sollen selbst entscheiden, was für sie besser ist.
Die letzten Gedanken aus dem Jahr 2018 behandeln Eurasien. Hier sind russische Eliten deutlich vorangekommen, wie auch Rainer Braun in Konsequenz seiner Moskau-Reise zu berichten wusste. Es soll dramaturgisch an das Ende des Dossiers gelegt werden. Jetzt der zweite Teil aus dem Text, wie Russland im neuen Weltkrieg gewinnen kann. Erstens. Uns muss klar werden, dass die tiefgreifenden Widersprüche im bestehenden Weltwirtschaftssystem, die das Wesen des Menschen selbst untergraben, den Untergang der Menschheit bedeuten könnten und die Fortsetzung unserer derzeitigen Halbherzigkeit in der Ukraine, die das Land zu erschöpfen droht, könnte die gerade erst wieder aufkeimende Kraft und den Geist Russlands untergraben. Zweitens, im militärisch-politischen Bereich kann man zwar über einen Waffenstillstand und den Geist von Alaska sprechen, dabei muss man jedoch das Wesen der Geschehnisse verstehen und erkennen, dass langfristiger Frieden und die Entwicklung unseres Landes sowie der gesamten Menschheit unmöglich sind, ohne den Versuch eines militärisch-politischen Revanchismus des Westens zu unterbinden, dessen Speerspitze erneut Europa ist. Um diese Revanche zu verhindern, ist es notwendig, das Kiewer Regime zu vernichten und die für Russland aus Sicherheitsgründen notwendigen südlichen und östlichen Gebiete des Quasi-Staats Ukraine zu befreien. Unsere tapferen Kämpfer und Feldkommandeure können und müssen weiter vorrücken, doch man muss begreifen, dass man mit einem modernisierten Stellungskrieg keinen Weltkrieg gewinnen kann. Man kann verlieren oder zumindest noch Hunderttausende unserer besten Männer opfern, die für den Kampf und die Siege in der bevorstehenden, äußerst gefährlichen und schwierigen, selbst ohne den Kampf um die Ukraine, historischen Phase notwendig sind. Drittens, es ist unmöglich, den aktuellen Konflikt in der Ukraine siegreich zu beenden und abzuschließen, geschweige denn zu verhindern, dass er sich zu einem Weltkrieg auf globaler thermonuklearer Ebene ausweitet, ohne die Politik der nuklearen Abschreckung und der Abschreckungsstrategie qualitativ zu verstärken. Dazu muss man aufhören, über Rüstungsbegrenzung zu schwadronieren. Die Frage nach einem neuen Startvertrag muss ad acta gelegt werden. Allerdings sind Vereinbarungen über die gemeinsame Steuerung der Politik der nuklearen Abschreckung und der strategischen Stabilität nützlich und sogar notwendig. Der Aufbau von Raketen und anderen Trägersystemen mittlerer und strategischer Reichweite muss intensiviert werden, um den Westen von Versuchen abzuhalten, seine Überlegenheit zurückzugewinnen. Die Gegner müssen wissen, dass Überlegenheit und Straffreiheit unerreichbar sind. Nuklearwaffen machen bei optimaler Anzahl und richtiger Einsatzdoktrin eine nicht-nukleare Überlegenheit unmöglich und sparen Mittel für die Streitkräfte. Unsere Burevestniks, Oreschniks und andere Hyperschallträgermittel müssen den Gegner davon überzeugen. Es gilt, eine neue Generation vorzubereiten, damit die US-Amerikaner im Voraus wissen, dass ihre Träume von der Wiedererlangung, der Überlegenheit und der Fähigkeit, ihren Willen mit Gewalt durchzusetzen, unerfüllbar sind. Die rasante Steigerung der Flexibilität der nuklearen Potenziale soll allen vor Augen führen, dass es unmöglich ist, eine große Atommacht durch ein Wettrüsten mit nicht-nuklearen Waffen oder in einem konventionellen Krieg zu besiegen. Vorausgesetzt natürlich, wir vermeiden den Wahnsinn eines massiven Aufrüstungswettlaufs, wie ihn die UdSSR und die USA in den 60er Jahren betrieben haben. Das war sinnlos, teuer und gefährlich. Man muss potenziellen Gegnern einfach klar machen, dass ein Wettrüsten für sie aussichtslos und sogar selbstmörderisch ist. Zu diesem Thema lohnt es sich zumindest mit den US-Amerikanern einen Dialog zu führen. Gleichzeitig sollte man, um das außer Kontrolle geratene Washington zu zügeln, in die Doktrin zum Einsatz von Atomwaffen und anderen Waffenarten für den Fall, dass die USA und der Westen ihren derzeitigen Kurs auf die Entfesselung eines Weltkrieges fortsetzen, eine Bestimmung über die reale Bereitschaft aufnehmen, gegen die überseeischen Vermögenswerte der US-Amerikaner und Europäer vorzugehen, selbst in befreundeten Ländern. Von diesen Vermögenswerten sollten sie sich trennen. Dazu ist es notwendig, die Flexibilität unseres militärischen Potenzials weiterzuentwickeln. Die USA und der Westen sind um ein Vielfaches stärker von ihren ausländischen Vermögenswerten, Stützpunkten und Engpässen in den Bereichen Logistik und Kommunikation abhängig als wir. Der Gegner muss seine Verwundbarkeit spüren und wissen, dass wir davon wissen. Es lohnt sich, aus den Erfahrungen der iranischen Verteidigung im Zuge der aktuellen US-amerikanisch-israelischen Aggression zu lernen. Teheran hat begonnen, die Schwachstellen des Gegners anzugreifen und dieser hat das gespürt und begonnen, sich zurückzuziehen. Änderungen in der Doktrin und im konkreten militärischen Aufbau hin zu der Bereitschaft und Fähigkeit, asymmetrische Schläge auszuführen, werden die abschreckende Wirkung verstärken und eine zivilisierende Wirkung auf den Gegner haben, der sich in wahnwitzige Abenteuer stürzt oder dazu bereit ist, der einfach den Verstand verloren hat. Es lohnt sich, die Prioritäten der Ziele für Präventivschläge zu ändern. Zunächst nicht-nukleare, dann nukleare im äußersten Notfall. Zu den ersten gehören nicht nur Kommunikations- und Kommandozentralen, sondern, was wichtig ist, auch Orte, an denen sich die Eliten versammeln, insbesondere in Europa. Dies wird ihnen das Gefühl der Straffreiheit nehmen. Sie müssen wissen, wenn Sie den Krieg gegen Russland fortsetzen oder sich zu einer vertikalen bzw. horizontalen Eskalation des Konfliktes entschließen, werden verheerende Schläge gegen Sie und Ihre Angehörigen erfolgen. Um diese Wirksamkeit dieses Abschreckungsfaktors zu verstärken, sollte die Arbeit an der Entwicklung konventioneller und nuklearer Munition, die in große Tiefen vordringen kann, intensiviert und diese getestet werden. Die insbesondere in Europa von der Realität abgekoppelte Führungselite muss wissen, dass sie sich nicht in Bunkern oder auf Inseln verstecken kann. Die kürzlich erfolgte Veröffentlichung einer Liste europäischer Unternehmen, die Waffen für das Kiewer Regime herstellen, durch unser Verteidigungsministerium, ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Derzeit gibt diese Elite vor, Angst vor uns zu haben. In Wirklichkeit aber hat sie keine Angst und beteuert ständig, dass Russland sie niemals mit Atomwaffen bestrafen werde. Wir müssen ihnen panische Angst einflößen. Vielleicht weichen sie dann zurück oder ihre Herren aus den tiefen Staaten vertreiben sie. Vielleicht erheben sich auch die Gesellschaften. Die Glaubwürdigkeit der Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen muss verstärkt werden, um diese Gesellschaften aus ihrem strategischen Parasitismus zu wecken, aus der Gewissheit, dass es keinen Krieg geben wird, dass alles gut gehen wird, den Völkern, die den Krieg und die Verbrechen ihrer Länder in den vergangenen Jahrhunderten vergessen haben, muss wieder ein Bewusstsein für den eigenen Fortbestand vermittelt werden. Es ist klar, dass eine solche Linie gegenüber Deutschland absolut notwendig ist. Ein Land, das zwei Weltkriege entfesselt und sich des Völkermords schuldig gemacht hat, hat kein Recht auf die stärkste Armee Europas und schon gar nicht auf Massenvernichtungswaffen. Sollte es danach streben, müssen die deutschen Bürger verstehen, dass ihre Heimat zerstört wird, damit nie wieder von deutschem Boden eine Bedrohung für den Frieden ausgeht. Viertens. Um die Drohung glaubwürdiger zu machen, müssen einige Änderungen an der Doktrin zum Einsatz von Atomwaffen vorgenommen werden. Darin muss festgeschrieben werden, dass im Falle einer Aggression oder der Fortsetzung einer Aggression seitens eines Landes oder einer Gruppe von Staaten, die über ein größeres wirtschaftliches, demografisches und technisches Potenzial verfügen als wir, das russische Militärkommando nicht nur das Recht hat, sondern verpflichtet ist, Atomwaffen einzusetzen. Dabei muss natürlich zunächst eine Reihe von Atomtests durchgeführt werden. Es ist unverständlich, warum wir darauf warten, dass die Amerikaner damit beginnen, wollen wir wieder einmal gefallen? Darauf müssen Angriffe mit konventioneller Munition auf Logistikzentren, Kommandostellen und symbolische Ziele folgen. Wenn sie nicht aufhören oder zurückschlagen, muss eine Serie von gruppierten Atomschlägen folgen. Das Setzen auf nukleare Abschreckung ist notwendig, um den Weg zum Drohnenkrieg zu versperren. Die Antwort muss vernichtend sein. Wenn beispielsweise nach möglichen Friedensvereinbarungen oder sogar einer Kapitulation erneut Raketen oder Drohnen vom Territorium der Ukraine und der Nachbarländer aus starten, müssen diejenigen, die hinter den Drohnenpiloten stehen, wissen, Vergeltung, sogar nukleare, wird sie ereilen. Dann werden sie selbst beginnen, auf die mutmaßlichen Provokateure Jagd zu machen. Fünftens. Neben militärisch-technischen Maßnahmen und doktrinären Änderungen sollte dem Oberbefehlshaber, dem Präsidenten Russlands, vorgeschlagen werden, unverzüglich einen Befehlshaber für den europäischen Kriegsschauplatz zu ernennen, um die Glaubwürdigkeit unserer Drohung deutlich zu erhöhen. Diese Position sollte ein kampferprobter General bekleiden, der das Recht und die Pflicht hat, im Bedarfsfall Atomwaffen einzusetzen. Diese Person und ihr Stab, in dem Offiziere mit Kampferfahrung überwiegen sollten, muss auf eine solche Entwicklung der Ereignisse vorbereitet sein. Sechstens. Es ist längst an der Zeit, sich von der idiotischen These zu verabschieden, die vor allem den Amerikanern zugutekommt, dass es in einem Atomkrieg keine Sieger geben könne und dass der Einsatz von Atomwaffen unweigerlich zu einer Eskalation auf weltweiter thermonuklearer Ebene führen würde. Diese Behauptungen widersprechen der elementaren Logik und konkret militärischen Plänen. Ich wiederhole, Gott bewahre, dass Atomwaffen eingesetzt werden, unschuldige Menschen würden sterben und der Mythos, der die Menschheit rettete, dass jeder Einsatz dieser Waffen zu einem allgemeinen Armageddon führen würde, würde zerbrechen. Aber in einem Atomkrieg, insbesondere im dicht besiedelten und moralisch schwachen Europa, kann man gewinnen, sogar leicht. Aber noch einmal, Gott bewahre, noch einmal, der Einsatz von Atomwaffen ist eine große Sünde. Aber der faktische Verzicht auf ihren Einsatz ist ebenfalls eine schwere Sünde, denn er führt zur Ausweitung und Verschärfung des vom Westen begonnenen Weltkriegs. Wenn man ihn nicht aufhält, wird er in jedem Fall mit dem Untergang der Menschheit enden und auf dem Weg dorthin mit der Erschöpfung und dem Untergang unseres Landes. Und wozu brauchen wir eine Welt, in der es kein Russland gibt? Diese von Wladimir Putin gestellte Frage bleibt nach wie vor hochaktuell. Siebtens. Parallel zu der längst überfälligen Notwendigkeit einer Modernisierung der Nuklearstreitkräfte, insbesondere ihrer Einsatzdoktrin, müssen dringend eine Reihe von parallelen Schritten unternommen werden. Gemeinsam mit China muss Iran dabei unterstützt werden, standzuhalten und zu siegen. Den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, einschließlich sogar Israels, das seine Legitimität untergraben hat, muss vorgeschlagen werden, die Schaffung eines regionalen Sicherheitssystems mit Garantien Russlands, der Volksrepublik China und möglicherweise Indiens zu beschleunigen. Die Großmächte haben im Gegensatz zu den USA und ihren Vasallen ein vitales Interesse an der Stabilität der Region. Achtens. Angesichts der akuten Gefahr eines globalen Krieges in den kommenden Jahrzehnten und der Versuche des Westens, Rache zu üben, lohnt es sich schließlich, den Abschluss eines befristeten, auf 10 Jahre mit möglicher Verlängerung, Verteidigungsbündnisses mit der Volksrepublik China in Betracht zu ziehen. Dieses nützlich, um die Revanchisten aufzuhalten und um zu verhindern, dass das befreundete China die Notwendigkeit verspürt, im strategischen Nuklearbereich Parität mit den USA und Russland zu erreichen. Ein mit dem unseren gleichwertiges nukleares Potenzial bei einem Übergewicht Chinas in anderen Bereichen der Gesamtmacht, Wirtschaft, Demografie, könnte bei den künftigen Führern Russlands Ängste und Misstrauen hervorrufen. Das ist weder für das russische noch für das chinesische Volk von Nutzen. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Schritte, die durchdacht und in die Tat umgesetzt werden müssen, um zu verhindern, dass sich ein neuer Weltkrieg ausbreitet und zu einem globalen thermonuklearen Konflikt eskaliert. Doch die oben aufgeführten Schritte reichen wohl aus, um den Krieg, der unser Land ausblutet, zu beenden und vor allem ein Abgleiten in eine globale Katastrophe zu verhindern. Dies ist eine dringende Aufgabe von weltgeschichtlicher Tragweite. Wenn wir sie nicht lösen, werden uns unsere Nachkommen, sofern es welche gibt, und der Allmächtige unsere geistige Trägheit und Feigheit nicht verzeihen. Während wir dem Revanchismus des Westens und der Ausweitung des Weltkrieges zu einer allgemeinen Katastrophe entgegenwirken, dürfen wir nicht vergessen, die grundlegenden Probleme zu lösen, die der derzeitigen schwersten Krise des Weltordnungssystems in der Geschichte der Menschheit zugrunde liegen. Dies sind die Erschöpfung des modernen Modells der kapitalistischen Wirtschaft und die Bedrohung, die es in Verbindung mit der allgemeinen Informatisierung und einer Reihe anderer Merkmale der modernen Zivilisation für die Existenz des Homo sapiens darstellt. Doch darüber mehr in anderen Artikeln. Sergei Karagan. Vielleicht auch hier in der kleinen Audiodatei ein gewinnbringender Text, wie ich meine. Karaganov im Interview 2018 zu Eurasien.
Ja, natürlich. Man muss verstehen, dass gegen das Projekt Groß-Eurasien, das vor 15 Jahren konzipiert und diskutiert wurde, unter anderem eine ukrainische Operation gerichtet war, damit Europa sich mit Asien und Eurasien nicht verbinden kann. Dieses Problem gibt es. Unseren Deutschen und anderen europäischen Kollegen und Freunden ist für einen bestimmten Moment geostrategisches Denken abhanden gekommen. Sie haben sich abgekapselt und haben nicht mehr realisiert, was drumherum geschah. Sie dachten, es wird auch weiter so laufen. Aus diesem Grund haben sie Verluste zu tragen. Aber ich denke, dass früher oder später sowohl politische als auch ökonomische Logik sowie die Logik der Selbstrettung Deutschland dazu bringt, dass es wieder in Richtung Osten driften wird. Aber natürlich nicht zu Russland, sondern zu Groß-Eurasien. Das Projekt des großen Eurasiens wird die nächsten 25 Jahre dauern. Das, was wir intellektuell und teilweise politisch und wirtschaftlich schon hinter uns haben, Russland ist de facto nicht zur Ostprovinz Europas geworden und es war es 300 Jahre. Und um sich dem Zentrum Europas zu nähern, waren die russischen Eliten bereit, dafür zu zahlen. Der Preis, der in den 1990er Jahren gezahlt wurde, war enorm und dafür hat man nichts bekommen. Jetzt nehmen sich die russischen Eliten als Zentrum Eurasiens wahr, eines Zentrums, das sich neu herausbildet. Und das reicht für jetzt. Und in der Zukunft werden neue Straßen angelegt, neue Integrationsprojekte werden zustande kommen. Und in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird die Welt ganz anders aussehen. Aber von Anfang an schloss das Projekt des großen Eurasiens, das sich von anderen russischen Projekten durch das Wort groß unterscheidet, den westlichen Subkontinent ein. Alle eurasischen Projekte waren zuvor gegen Europa gerichtet und dieses Projekt, das von Russland entwickelt und von China in unseren gemeinsamen Dokumenten unterstützt wurde, hat Europa zum Teil des neuen, großen transkontinentalen Projekts gemacht.
Sergei Karaganov, das Dossier. Die Tagesschau eröffnet, die irreguläre Einwanderung in die Europäische Union geht deutlich zurück. Weniger Einwanderung über die Mittelmeerroute. Man beruft sich auf Daten der Grenzschutzagentur Frontex für die ersten 4 Monate dieses Jahres. Diese Daten legen ARD exklusiv vor. Dann sind wir mal dankbar, dass sie ihr exklusives Wissen mit uns teilen. Bereits im Vorjahr gingen derartige Einreisen zurück. Dennoch nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind in diesem Jahr bisher mehr als 1200 Menschen im Mittelmeer gestorben. Bei dem Versuch, die EU zu erreichen. Wenn wir das in Kontext mit unserer Politik setzen, halte ich es gar nicht für so weit hergeholt, in dem Zusammenhang an die Toten zu erinnern, die sie Mauertote heißen, die innerhalb fast 30 Jahren am antifaschistischen Schutzwall in Berlin ums Leben kamen, auf beiden Seiten, wenn schon. Die Herstellung des Bezuges ist mir sinnbehaftet, weil es bei beiden Fragen um Grenzen geht. Staatsgrenzen und Einwanderung. Dänemark, Buckelwal, einer, er wäre vor dänischer Insel verendet. Insel Anholt, berichtet RP Online. Gestellt die Frage, ist es Timmy? Heute soll eine Gewebeprobe entnommen werden. Man beruft sich auf Bild-Zeitung und auf Extra Bladet Dänemark. Die Umweltschutzbehörde rät davon ab, sich dem Wal zu nähern. Das Tier könne Krankheiten übertragen. Außerdem bestehe die Gefahr einer Explosion, da sich Gras in dem toten Wal ansammelt.
Macht Nord Stream 2 auf.
15 Meter soll das Tier lang sein. In Dänemark sind im Januar und Februar bereits mehrere Wale gestrandet. Pottwale. Diese führten nicht zu Berichterstattungen. Von Timmy fehlt seit dem 2. Mai jede Spur. Der Tracker sendet keine Signale zur Position.
Ich habe sowas noch nicht erlebt. Für mich ist es die Hölle.
Wichtig mir an dieser Stelle noch einmal an die große Empathie, also Eigenempathie des mecklenburg-vorpommerischen Umweltministers Till Backhaus, SPD,
das ist richtig,
zu erinnern.
Fettwinst und Schlappschwänze!
Jausige Amateure!
Wo wir gerade in Dänemark sind, Focus Online berichtet, jeder Tag ist die Hölle. Dänisches Verkehrschaos. Arbeitnehmer fangen um 4 Uhr morgens an, um dieses zu umgehen. Grund die dänische Stadt Kolding, Ausbau der Autobahn E45 E20. Dänische Behörden versprechen Entlastung. Die Autobahn soll Ende 2027 in Betrieb genommen werden. Ich hoffe, sie ist auch panzerfähig. Manch Muezzin hat es da sicher einfacher, steht ihnen doch ein fliegender Teppich zur Verfügung. Wir schalten nach Köln, es ist Freitag.
Allahu Akbar, Allah.
Schönes Wochenende, Marcel.
Danke, Ramon Schack, auch zu dir.
It's both a pleasure and a privilege.
Klaus Schwab, give me more. Es ist der 15. Mai 2026, Freitag, die kleine Audiodatei. Verkehrsmittel 1, Flugzeugabsturz in Namibia. Berliner Zeitung berichtet, Ex-Kaufland-Manager und seine Familie sind unter den Toten.
Ich auch zu Netto!
Verkehrsmittel 2, Kreuzfahrtschiff nach Hantavirus. Bordeaux, Schiff in Quarantäne wegen Norovirus.
Wir haben viele milde Fälle. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung.
Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Da werden wir Bilder sehen in der Zeit zwischen Juni und August im Sommer, die wir nur aus Kinofilmen kennen.
Kinoreife Bilder kommen aus Kuba. Der Energieminister schlägt nun Alarm. Es gibt weder Heizöl noch Diesel. Die drakonische Energieblockade durch die USA hat die Treibstoffvorräte auf Kuba erschöpft. Der Politiker erklärt, Kuba ist offen für jeden, der bereit ist, uns Treibstoff zu verkaufen. In Havanna gab es Proteste. Nochmal der Energieminister. Zitat, derzeit dauern die Stromabschaltungen in Havanna mehr als 20 bis 22 Stunden pro Tag.
For over 60 years, Cuba sent its doctors to all corners of the earth. Cuban medical workers fought Ebola in West Africa. They responded to disasters in Haiti. They trained generations of doctors from all over the world.
Ihre Wut für Kuba, Greta Thunberg. Sie erklärt, dass das sozialistische Land Ärzte in alle Welt geschickt hat, auch nach Afrika, um Ebola zu bekämpfen. Nun durch kapitalistische Politik derart geschädigt ist. Und noch einmal, derartiges führt Menschen in Flucht, auf der sie ums Leben kommen können. Zumindest für mich möchte ich erklären, kein Problem gehabt zu haben, vor derartiger Menschenverachtung. Auch mit einem Schutzwall geschützt gewesen zu sein.
Den Schutzwall werdet nicht passieren.
Auch Nordkorea schützt sein Volk vor US-amerikanischen Übergriffen. So der Ausspruch des Genossen Kim Jong-un für heute. Unsere atomare Abschreckungskraft ist ein gerechtes Mittel für die Verteidigung der Souveränität des Landes und der Nation, die Verhütung eines Krieges und den Friedensschutz. Ich denke, die Menschen im Iran werden verstehen, was Kim Jong-un sagt. Lieber wollen sie souverän leben, als unter westlicher Dekadenz, Bildungsferne, Kulturlosigkeit, Verrohung. Pepe Escobar, der Journalist in Judging Freedom von Andrew Napolitano, über das Bild der globalen Machtverschiebung. Er erklärt, während Donald Trump in Peking auf einen diplomatisch kühlen Empfang stößt, China, Russland und Iran würden ihre Strategien längst auf höchster Ebene koordinieren. Ich grüße die BRICS. Die Tagesschau hetzt zum Treffen von Xi und Donald Trump. Schöne Fotos, viel Wirtschaft und ein wenig Iran. Trump erklärt, China will US-amerikanisches Öl und Boeing-Flugzeuge kaufen. Trump nannte Xi Freund. Xi sprach von historischem Besuch. Aber im Konflikt um Taiwan ist China unnachgiebig und warnt. Womöglich mit den Gesängen seiner Ehefrau Peng Liyuan. Mit Schlager.
Die Scheiße haut gerade dir.
Hello, again, meine Lieben.
Washington hat keine andere Wahl, als die Forderungen Teherans zu akzeptieren, die in dessen Vorschlag für einen Waffenstillstand dargelegt sind. Jeder andere Ansatz sei zum Scheitern verdammt. Das sind die Worte des iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Bakir Ghalibaf.
Danke, beste Svetlana. Israel und Hisbollah greifen einander weiter an.
How dare you?
US-Grenzschutzchef Banks tritt überraschend zurück. Die USA geben der UNO 1,8 Milliarden für humanitäre Hilfe, wahrscheinlich an Menschen, die sie dahin gebombt haben. US-Außenminister Rubio hinterfragt die NATO-Mitgliedschaft der USA. Wozu sind wir überhaupt dort? Gute Frage. Indien holt seine Goldreserven aus dem Ausland zurück. Times of India berichtet. Der ehemalige Trump-Unterstützer Tucker Carlson ist jetzt im Visier des Weißen Hauses. Nun wird er als gewaltbereiter Linksextremist eingeschätzt. Auslöser, der tiefe Riss über Trumps Iran-Politik. Ein aufrechter Mann. Ich respektiere Carlson. Wie auch Sergej Lavrov. Er erklärt im Interview mit Russia Today International, die Sendung Indien, Russland und die Welt, wir kehren zurück zur Zeit, als alles mit Gewalt entschieden wurde. Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Shoigu, Frieden in der Ukraine ist möglich, wenn die Ursachen des Konflikts beseitigt werden, wie seit 2022 erzählt. Bewegungen zwischen russisch-japanischen Beziehungen. Tokio stellt es so dar, als bemüht sich Moskau um Dialog. Russlands Außenministerium weist das zurück, die Initiative läge bei Tokio. Wie du mir, so ich dir. Eine Taliban-Delegation kommt nach Brüssel. Schwere Angriffe, Lenkflugkörper auf Flugzeugwerk in Kiew. Aber auch ukrainische Angriffe, gerade in den aktuellen Morgennachrichten des Pervy-Kanal gesehen, die Großstadt Ryazan, 200 Kilometer südöstlich von Moskau am Fluss Oka. Hier Wohnhäuser beschossen. Krieg in Ukraine, Berlin will nicht verhandeln, Christian Stemmler in der Tageszeitung Junge Welt. Und Korruption in Kiew. Während einer Anhörung laut Anklage wurden Hinweise präsentiert, dass Andrei Jermak, der frühere Leiter des Präsidialamtes, neben politischer auch okkulte Beratung in Anspruch genommen haben soll. Ich verweise auf das Dossier um den Reinowski und Scheumann DEFA-Dokumentarfilm Geisterstunde von 1967.
Einen ganzen Tag über saßen wir der berühmtesten Hellseherin des westdeutschen Mittelalters Auge in Auge gegenüber.
Und so mittelalterlich wie auch heute.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Zu Ende gehen wird das müssen, wie die heutige Audiodatei. Wetter wird's am Wochenende, aber kühl. Sonntag von Westen Regen für die zweite kommende Wochenhälfte. Mit Frühling und Sonnenschein versprochen.
Marcello, herzlichen Dank. Wünsche ein schönes Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.